Wir haben heute den 11.07.2025. Es ist genau 13 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Stifte raus, es wird ein unangekündigter Test geschrieben. Nein, ja, vielleicht. Trotzdem bitte ich um eure Aufmerksamkeit. Wir starten mit dem Fiebertraum der Verfassungsrichterwahl. Es entfaltet sich ein vollmundiger Geschmack, der sich wieder als maximale Peinlichkeit der Union herausstellt, dass wer auch immer die Union gewählt hat, Bruder, ich hoffe, ihr schämt euch. Ich wirklich, ne, was soll das? Gucken wir mal in den Deutschlandfunk. Es gibt drei Artikel, die ich so ein bisschen mitgeben möchte, einfach weil es ist so ein Clusterfuck. Erster Artikel dazu aus dem Deutschlandfunk. Der Bundestag soll drei neue Verfassungsrichter wählen, doch eine Kandidatin ist umstritten und die Regierungsfraktionen sind auch aufs Votum der Opposition angewiesen. Die AfD will einem Kandidaten zustimmen, für die übrigen braucht es die Linke. Es gibt 16 Verfassungsrichterinnen und Richter, die je zur Hälfte vom Bundestag und Bundesrat gewählt werden. Ihre Amtszeit beträgt höchstens 12 Jahre. Altersgrenze ist das 68. Lebensjahr. Für die Wahl ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Nun sollen drei neue Richterposten besetzt werden. Der Wahlausschuss des Bundestages berät über die Vorschläge. Anschließend stimmt der gesamte Bundestag in getrennten Wahlgängen über die Kandidaten der jeweiligen Fraktion ab. Die Union hat den bisherigen Richter am Bundesarbeitsgericht Günther Spinner vorgeschlagen. Die SPD hat die Rechtsprofessorin Ann-Kathrin Kaufhold und Frauke Brosius-Gersdorf nominiert. Letztere ist umstritten wegen ihrer politischen Position. Unionspolitiker lehnen Brosius-Gersdorf ab, weil sie Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisieren will. Nun soll es einen Kompromiss geben. Brosius-Gersdorf soll zwar Verfassungsrichterin werden, aber nicht zur Vizepräsidentin des Gerichts, wie es bisher angedacht ist. Da die Regierungsfraktionen CDU, CSU und SPD nicht über die benötigte Zweidrittelmehrheit verfügen, sind sie auf die Stimmen der übrigen Fraktionen angewiesen. Die AfD hat bereits erklärt, für Günther Spinner zu stimmen, nicht jedoch für die SPD-Kandidatin. Für Ann-Kathrin Kaufhold und Frauke Brosius-Gersdorf sind also die Stimmen von Grünen und Linken nötig. Die Grünen haben ihr Ja bereits angekündigt. Allerdings gilt nach wie vor der Unvereinbarkeitsbeschluss der Union, weder mit der AfD noch mit der Linkspartei zusammenzuarbeiten. Vor der Bundestagswahl 2025 gab es einen Beschluss der Union, der zusammen mit der AfD durchgeführt wurde. Es ging um das Zustrombegrenzungsgesetz. Das wurde unter der Führung von Friedrich Merz sehenden Auges durchgeführt. Und er hat damals gesagt, oder da war allgemein die Meinung zu, ihm ist das egal, wer dafür stimmt. Warum das jetzt nicht egal ist, wenn es um die Linken geht? Komisch. Die Linke fordert Gespräche mit der Union und entsprechend eine stärkere Beteiligung bei künftigen Vorschlägen. Kontroversen über Kandidaten gab es schon früher, neues an der aktuellen Debatte aber, wie über die Kandidaten gesprochen wird, nämlich dass ihre jeweilige Einzelposition zu gewissen Themen geprüft werden, statt ihre juristische Qualität. Auch der ehemalige Verfassungsrichter Peter Müller ist der Ansicht, man müsse die Auffassung der Kandidaten nicht teilen und von der Frage trennen, ob jemand qualifiziert sei. Die Zustimmung der AfD sieht Müller nicht als Hindernis, man könne einen Vorschlag nicht deshalb zurückziehen, nur weil die AfD unterstütze. Das wäre ja absurd, so der Jurist und der CDU-Politiker. Wenn man danach verfahren würde, würde man ja sämtliche Verhandlungsmacht an die AfD übergeben. Die könnte dann künftig uneingeschränkt über die Politik bestimmen. Das kann ja nicht sinnvoll sein. Auch ein hypothetischer AfD-Verfassungsrichter hält Müller für hochproblematisch, da ein Richter allein das Bundesverfassungsgericht handlungsunfähig machen könnte. Vorschläge der AfD zu berücksichtigen gilt allerdings als ausgeschlossen. Komisch. Also es ist einfach komisch. Der gesamte Drahtseilakt, den man da verübt. Abstimmen soll im Bundestag am Freitag, sollen die Wahlen scheitern, könnte das Wahlrecht an den Bundesrat übergeben werden. Dies wollen aber die meisten Parlamentarier vermeiden. Also es gab übrigens noch eine Änderung, das ist ja noch letztes Jahr passiert, damit die AfD nicht dafür sorgen kann, dass keine Verfassungsrichter gewählt werden. Darum wird das jetzt weggegeben. Ne? Darum wird das jetzt weggegeben. Das ist der erste Artikel. Aber es geht weiter. Es geht viel weiter. Boys, oh boys. Es geht viel weiter. Das ist aus dem Deutschlandfunk. Der nächste Artikel ist aus der Union. Der ist aus der Tagesschau. Die Union will die Wahl von Brosius-Gersdorf absetzen. Es entwickelt sich also. Eigentlich sollte der Bundestag heute über die SPD-Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht Brosius-Gersdorf abstimmen. Doch SPD und Union wollen den Punkt von der Tagesordnung nehmen. Neben grundsätzlicher Kritik gibt es auch Bedenken wegen ihrer Doktorarbeit. Der Bundestag hat für heute geplant, über drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht abzustimmen. Doch derzeit ist unklar, ob die Wahl über alle Kandidaten stattfindet oder überhaupt gewählt wird. Die Sitzung des Bundestages wird nach einer Unterbrechung mit einer Debatte zur Tagesordnung vorgesetzt. Der Grund für die zunächst verschobene Wahl sind Einwände gegen die der SPD aufgestellten Kandidatin. Frauke Brosius Gersdorf. Neben grundsätzlichen Bedenken in der Unionsfraktion gibt es nun offenbar, das ist ja komisch, jetzt, die Richterin ist zu links, weil die Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisieren will und jetzt findet man rein zufällig ein Fehler in der Doktorarbeit der Juristin? Nee, das ist ja merkwürdig. So eins, das könnte man, mein Gott, also wenn ich es nicht als Zufall bezeichnen würde, würde ich sagen, das ist schon konstruiert. Ich würde sagen, ist konstruiert, aber naja, rein zufällig. Bedenken in der Unionsfraktion gibt es nun offenbar Kritik an der Doktorarbeit der Juristin. Deshalb fordert die Union, dass die SPD ihren Vorschlag zurückzieht. Das erfuhr das Hauptstadtstudio der ARD. Die Vorwürfe müssen erst aufgearbeitet werden. Ob die SPD dem nachkommt, ist offen. Zunächst berief die Bundesfraktion der Partei eine Sondersitzung ein. Aus der Unionsfraktion hieß es, man werde direkte Gespräche mit der SPD aufnehmen. Ziel sei es, heute nur zwei Richter zu wählen. Die SPD hatte für die Richterwahl zwei Kandidatinnen vorgeschlagen. Brosius Gersdorf und die Rechtswissenschaftlerin Ann-Kathrin Kaufhold. Die Union den bisherigen Richter am Bundesarbeitsgericht Günther Spinner. Gegen Brosius Gersdorf gab es schon in den vergangenen Tagen Vorbehalte in der Union. Grund war insbesondere ihre liberale Haltung zum Thema Abtreibung. Der Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn und Kanzler Friedrich Merz hätten der SPD die Entscheidung mitgeteilt, die Wahl von Brosius Gersdorf abzusetzen, hieß es aus der Unionsfraktion. Ein Plagiatsverdacht ziehe ihre fachliche Expertise in Zweifel. Der Plagiatsverdacht ist übrigens von dem verurteilten Plagiatsjäger Weber angesprochen worden. Ne? Ich sage verurteilt für Verleumdung, meines Wissens. Weber, das ist der gleiche Weber, der es auf zuletzt erst mal damals auf Annalena Baerbock abgesehen hat und dann auf Habeck, und Habeck war vorbereitet und hat ihm die Scheißfresse poliert. Es ist immer der gleiche Sohn. Strafrechtlich verurteilt wegen Verleumdung aka übler Nachrede. Also, keine Ahnung. Keine Ahnung, was das für ein Fiebertraum ist. Also, keine Ahnung. Es gibt auch schon erste Berichte aus richtig rechtsextremen Medien, ne, heraus, die das auch schon vorher gegeben haben und damit versuchen. Also es ist ein Fiebertraum. Es ist ein Fiebertraum. Es ist wirklich ein Fiebertraum. Weber hat schon dementiert, er war nur Nios meines Wissens. Also, wenn Weber wirklich dementiert hat, nehme ich nichts zurück, von dem ich gesagt habe, der ist trotzdem. Erstens. Und das zweite ist, wenn es wirklich nur Nios war, dann hat sich die CDU durch das Desinformationsblatt Nios aus der Misere herausziehen lassen. Ich möchte sagen, also unabhängig davon, was das jetzt passiert, ist trotzdem wirklich, ist wirklich so. Ein Plagiatsverdacht ziehe ihre fachliche Expertise in Zweifel. Diese sei, Zitat, aber zentrales Argument für die Wahl der Kandidatin. Eine angehende Verfassungsrichterin muss über jeden Zweifel erhaben sein. Laut Stefan Weber, oh mein Gott, es steht noch in diesem Artikel drin, darum sage ich es. Also ob sich Weber dieses distanziert oder nicht, lasse ich jetzt mal vor. Laut Stefan Weber, der regelmäßig Doktorarbeiten von Politikern und Prominenten überprüft, gibt es in der Dissertation von Brosius Gersdorf, Zitat, 23 Verdachtsstellen auf Kollusion und Quellenplagiate. Der CDU-Politiker Klaus-Peter Willisch sagte der Bild, die Doktorarbeit der Juristin und die Habilitationsschrift ihres Ehemannes enthielten, Zitat, fast identische Passagen, auch Zitierfehler seien, Zitat, in beiden Werken identisch. Also ich weiß jetzt nicht, wem man da glauben soll. Ich sag trotzdem, der Weber ist ein das steht fest. Die Forderung der Union, Brosius Gersdorf als Kandidatin zurückzuziehen, rufen sowohl in den Reihen des Koalitionspartners als auch bei den Grünen deutlichen Widerstand hervor. Zitat, ich finde es auch ausdrücklich bedauerlich, wie man hier mit einer Richterin und einer Frau umgeht, kritisiert Bundesratspräsidentin und SPD-Politikerin Anke Rehling. Der hervorgerufene Eklat um die Richterwahl sei ein, Zitat, außerordentlich missliches Verfahren und habe zur Folge, dass, Zitat, ein Stück weit auf jeden Fall auch schon durch dieses Verfahren die Person, um die es geht, Schaden davon trage. Es geht aber auch um die Reputation eines Verfassungsorgans, das Bundesverfassungsgericht, Zitat, das ist, insofern ist das kein guter Weg, der bislang hier beschritten worden ist. Für die schwarze Koalition könnte sich der Streit um die Richterwahl tatsächlich zu einer echten Belastungsprobe entwickeln. Gerade wenn die Parteien so früh in der Legislaturperiode bei solch einer Sache nicht zusammenkommen, denn normalerweise liefern die Richterwahlen immer schon recht geräuschlos ab, mit einer Abmachung der Parteien, den nominierten Kandidaten gegenseitig zuzustimmen. Doch der Eklat könnte künftig noch andere Folgen haben. Dann kommt laut Kornmeier vielleicht die Frage auf, Zitat, wer will sich das noch für ein Amt zur Verfügung stellen, wenn ihm vor der Wahl so etwas droht? Also, um das mal wieder richtig zu sagen, die Union hat hier so unglaublich reingeschissen, wie man es sich nicht hat vorstellen können. Die Union beruft sich auf Plagiate, die zum Teil erhoben werden, in einem Werk, auf das von dem abgeschrieben werden soll, was aber nicht abgeschrieben werden konnte, weil das Ursprungswerk, das das Plagiat enthalten soll, älter ist als das Werk, von dem abgeschrieben wurde. Also außer die Frau Borsius, die kann Zeitreisen, ist das fucking insane. Die Grünen sprachen von einem Desaster für das Parlament, zu dem sich die geplante Richterwahl entwickelt habe. Eine Kandidatin in dieser Weise öffentlich zu diffamieren und in den Schmutz zu ziehen, sei beschämend, äußert sie sich Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann. Sie sei entsetzt über das Vorgehen der Union. Das ist kein Roulette, das man hier spielt, mahnte sie. Es gehe um das Ansehen des höchsten Gerichts. Das passiert übrigens im gleichen Atemzug, in dem die Union Jens fucking Spahn als Fraktionsvorsitzenden toleriert, beschützt und immer noch unterstützt. Das ist unfassbar. Gemeinsam mit ihrer Co-Vorsitzenden Katharina Dröge verwies Hasselmann darauf, dass die Kandidaten für die drei eigentlich geplanten Wahlen mit 2/3 Mehrheiten im Wahlausschuss des Bundestages nominiert worden seien. Und nun wolle die Union einer Kandidatin die Stimmen entziehen. Für die Grünen ein noch nie dagewesener Vorgang. Aus Sicht der Grünen muss die komplette Wahl aller Kandidaten vorerst abgesagt werden. Einen entsprechenden Antrag werden die Partei im Bundestag einbringen. Ja. Und jetzt, ich mache jetzt einfach mal den direkten Skip zum dritten Artikel, weil was ist passiert? Genau, der Bundestag verschiebt die Abstimmung über alle drei Richterkandidaten. Herzlichen Glückwunsch, Union. You did it. You fucked everything. Die Union hat wieder richtig reingeschissen. Sie haben den Fiebertraum ins Bundesverfassungsgericht gekippt und kochen lassen. Sie haben es geschafft. Die Union hat richtig reingeschissen. Wie kann man nur so dumm sein? Das gibt es nicht. Die Wahl der drei als Verfassungsrichter Nominierten ist vorerst abgesagt. Zuvor hatte die Union gefordert, heute nicht mehr über Frau Borsius-Gersdorf abzustimmen. Im Bundestag wird heute über keinen der drei möglichen Verfassungsrichter abgestimmt. Das Plenum fasste einen entsprechenden Beschluss mit den Stimmen von Linken, Grünen, SPD und Union. Zuvor war die Stimmung mehr als eine Stunde die Sitzung eine Stunde unterbrochen worden. Die Grünen legten Unionsfraktionschef Jens Spahn den Rückzug von seinem Amt nahe. Spahn habe es nicht geschafft, seine Fraktion hinter den auch von ihm mitgetragenen Vorschlag zu bringen, sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann. Zitat: Es ist kein guter Tag für die Demokratie in unserem Land, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD Dirk Weise. Er sprach von einer Hetzjagd gegen Frauke Borsius-Gersdorf. Gegen sie hatte es schon in den vergangenen Tagen wegen ihrer liberalen Haltung zum Thema Abtreibung. Alter, du musst dir vorstellen, das ist eine Juristin, die ist Experte, die ist so allein, um für das Amt eines Bundesverfassungsrichters, einer Richterin ausgewählt zu werden, zeigt, dass deine Kompetenzen die Kompetenzen einer normalen Person um ein Vielfaches übersteigen. Und ich meine besonders die Kompetenzen von Unionspolitikern. Ich meine, da sind auch immer mal so Spaßjuristen drin, aber da werden die Avengers zusammengestellt. Da werden die Juristen-Avengers zusammengestellt und Frau Gersdorf hätte fucking Black Widow werden sollen und da kommt irgend so ein Beschiss aus der Union, der sagt, nee, das können wir aber nicht machen, weil die Frau hat eine juristische Einschätzung oder eine Position eine eigene Position zur Abtreibung. Fuck you, Bro. Was ist los mit dir? Dennoch wurde Borsius Gersdorf am Montag vom gesamten Wahlausschuss nominiert. Kurz vor der Wahl brachte die Union dann kurzfristig Plagiatsvorwürfe gegen sie vor und verlangte, ihre Wahl abzusetzen. Die 16 Richter und Richterinnen der Bundesverfassungsgerichts werden je zur Hälfte vom Bundestag und Bundesrat gewählt. Aktuell sind 3 Posten vom Bundestag zu besetzen. Die Union schickte den bisherigen Richter am Bundesarbeitsgericht Günter Spinner ins Rennen. Die SPD hatte Juraprofessorin Frauke Borsius-Gersdorf und Ann-Kathrin Kaufold nominiert. Das ist unglaublich. Das Verfassungsgericht, wenn man sich erlauben würde, zu sagen, welches Gericht ist irgendwo das Wichtigste, dann kann man sich irgendwie im Konsens schon darauf einigen, dass das Bundesverfassungsgericht wegweisend und entscheidende Ausrichtungen für den Erhalt der Demokratie und den dazugehörigen Instrumenten, benutzten Mitteln und allem dazu gibt. Ein Schaden, der hier entstanden ist, an der Legitimation der Richterinnen und Richter, die durch die Kommission gewählt wurden und ausgesucht wurden, damit man darüber abstimmt, transportiert sich in dem Fall automatisch auf das Verfassungsgericht. Weil damit in Frage gestellt wird, das ist crazy. Die Union hat es geschafft, so heftig reinzuscheißen in einem, ich habe Die Union hat schon so oft reingeschissen. Die Union hat schon so oft reingeschissen, dass es mir ist, wie? Wie kann man so reinscheißen? Wie kann man so reinscheißen? Es ist mir ein Rätsel. Chat, ich kann es nicht. Ich kann es nicht mal beschreiben, wie heftig die Union reingeschissen hat. Das ist richtig bad. Das ist richtig fucking bad. Oh. Oh no. Ich habe mir dazu auch ein paar Einschätzungen angehört von Experten, tatsächlichen Experten, die das mal bewerten. So von wegen, ist es denn überhaupt gerechtfertigt, die politische Orientierung eines Richters oder einer Richterin als Maßstab dafür zu sehen, dass das da schwierig sein kann? Und das, was ich daraus entnommen habe und was gesagt wurde, ist, dass das nur schwierig ist, wenn es verfassungsuntreu ist. Also sowas wie die AfD. Ne, deswegen sagt man auch, die AfD darf keinen Bundesverfassungsrichter stellen, weil das ist eine verfassungsfeindliche Partei, ist klar. Ne? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass alle anderen Parteien im Rahmen ihrer Existenz niemals Zurückhaltung im Zusammenhang mit der persönlichen Ausrichtung der Richter gewählt haben, weil vor Ort im Verfassungsgericht eben nur Verfassungsrecht und die juristische Betrachtung von einzelnen Fällen eine große Rolle spielt. Parteipolitik wird mit dem Betreten dieses Amtes förmlich abgestreift. Die Scheißunion. Wie zur Hölle kann man die Union wählen? Seid ihr dumm? Ey, wie kann man das wählen? Wie konnte man das nur wählen? Oh mein Gott. Wie konnte das passieren? Aus Versehen falsche Kreuz gemacht? Alter, was ist los? Was ist los? Hier steht potenziell im Raum, dass sich verschissene Union von einem Nachrichtenartikel von der Plattform Nios hat beeinflussen lassen. Ne? Das steht hier im Raum. Und vom Plagiatsjäger Weber, der das dann aber irgendwie auch dementiert. Also das ist oh Mann. Ich habe noch zwei andere Artikel, die wir jetzt auch durcharbeiten müssen. Deswegen, oh. Es werden keine neuen Verfassungsrichter gewählt, damit ist der Vorgang jetzt erstmal pausiert. Wichtig ist aber heute auch, und das ist ein Artikel aus der Tagesschau, der sich um ein Thema, das sich heute jährt, und zwar Jahrestag des Massakers von Srebrenica. Oder ich brauche nur endlich Srebrenica. Ich glaube, so spricht man es aus. Der Artikel heißt ein Genozid, der es bis heute nicht sein darf. Im Juli 1995 ermordeten bosnisch-serbische Soldaten und serbische Freischäler in Srebrenica 8.372 Bosniaken. International ist das Massaker heute als Genozid anerkannt. Viele Serben aber reden diese Taten bis heute klein. Der Bosniake Nezak Avdic aus Srebrenica erinnert sich noch genau an den Moment, als er exekutiert werden sollte. Es war die Nacht vom 14. auf dem 15. Juli 1995. Er war damals 17 Jahre alt und wurde mit gefesselten Händen auf ein großes Feld geführt am Staudamm Vreni Mulji in Petkovci, etwa 60 Kilometer nördlich von Srebrenica. Zitat, ich konnte drei Silhouetten sehen. Drei Soldaten standen da in einer Dunkelheit und dann sah ich die ganzen getöteten Menschen herumliegen und war unter Schock, erzählt Avdic. Er kann sich heute nicht mehr genau daran erinnern, wie er von den Kugeln getroffen wurde. Zitat, überall hörte ich lautes Schreien und Stöhnen. Meine Hand tat weh. Sie war getroffen. Mein Bauch tat weh. Er war getroffen und dann traf mich noch eine weitere Kugel in den Fuß. Ich habe stark geblutet und ich dachte, ich werde schnell sterben. Doch weil keine inneren Organe verletzt waren, konnte er sich damals totstellen und dann zusammen mit einem weiteren Überlebenden unbemerkt entkommen. Rund um Srebrenica gab es damals mehrere solcher Massenexekutionen. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien und der Internationale Gerichtshof bestätigten, dass es sich bei den Massakern von Srebrenica um einen Genozid handelt. Denn nahezu alle männlichen Gefangenen von Srebrenica wurden in den Wäldern erschossen oder zur Exekution gebracht, egal ob sie Soldaten waren oder nicht. Die Exekutionen waren geplant und koordiniert. Auch die Beseitigung der Leichen mit Baggern in Massengräbern. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Serben das Ziel hatten, die komplette männliche bosnisch-muslimische Bevölkerung der Gegend auszulöschen. Doch viele Serben wollen das heute nicht wahrhaben und weisen das zurück. Srebrenica liegt heute in überwiegend serbisch besiedelten Gebieten in der Republik Spraska, dem serbisch dominierten Landteil von Bosnien und Herzegowina. Der Präsident der Republik Spraska ist der serbische Nationalist Milorad Dodik. Er leugnet den Genozid, auch wenn das laut bosnischem Recht eine Straftat ist. Zitat, die Armee der Republika Spraska ist eine Armee der Freiheit, sie hat keinen Genozid verübt. Es gab ein Verbrechen und Verurteilung, aber die Zahl von 8000 Toten ist ausgedacht. Oder ja, hast du schon mal gehört, die Scheiße, ne? Rund um Srebrenica gab es seit Kriegsbeginn 3600 getötete Serben. Es gab genauso ein Verbrechen an der serbischen Bevölkerung, sagt Dodik bei einer Rede, die im Fernsehen gezeigt wurde. Kamil Durakovic, ist Dodiks Stellvertreter. Der Vizepräsident der Republika Srpska ist der Vertreter der bosniakischen Minderheit im serbisch regierten Landesteil. Durakovic kommt selbst aus Srebrenica und hat dort im Juli 1995 als Jugendlicher die Flucht durch die Wälder überlebt. Doch er hat Verwandte und Freunde verloren. Er erklärt das perfide an Dodiks Zahlenvergleich. Wenn die Serben über 3000 Getötete erwähnen, dann beziehen sie sich auf die gesamten Region, auf alle drei Kriegsjahre und auf gefallene Soldaten und Zivilisten. Dann müssten wir aber von 50.000 getöteten Bosniaken sprechen, aber wir reden nur von den rund 8000 Toten von Srebrenica im Juli 1995. Beim serbischen Narrativ geht es darum, irgendwie einen Ausgleich zu schaffen. Doch ein Verbrechen zu rechtfertigen ist selbst ein Verbrechen. Rund 4 Autostunden nordwestlich von Srebrenica liegt in der Regierungsstadt der Republik Srpska Banja Luka. Hier ist der 30. Jahrestag des Genozids kein Thema. Es gibt kein Denkmal, keine Ausstellung, kein Plakat. Es gibt nichts. In den Schulen ist der Völkermord von Srebrenica ein Tabuthema. In der Fußgängerzone von Banja Luka erzählen 2 13-jährige Schülerinnen, dass sie nichts über den Bosnienkrieg gelernt haben. Sie hätten nur den Ersten und Zweiten Weltkrieg durchgenommen. Eine der beiden Schülerinnen sagt: Ich habe etwas von Srebrenica gehört. Ich glaube, das war doch ein Genozid an den Serben. Oder nicht? Das Ausblenden der dunklen Vergangenheit sei typisch für die Republika Srpska, so Aleksandar Trofinočić. Ein Journalist des regierungskritischen Nachrichtenportals Buka in Banja Luka. Trifinović ist einer von sehr wenigen bosnisch-serbischen Reportern, die über den Genozid von Srebrenica berichten und auch mit bosnakischen Überlebenden Interviews führen. Dafür wurde er beschimpft und bedroht. Zitat: Der Prozess, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, ist nicht leicht. Seiner Meinung nach hätten die internationale Gemeinschaft das Thema Aufarbeitung mit Priorität angehen müssen. Wir Serben stellen uns der Wahrheit nicht, so wie es die Deutschen mit der Nazi-Vergangenheit gemacht haben. Als bestes Beispiel. Hier bei uns vergeht einfach die Zeit und wir haben keine intellektuelle Kapazität für dieses Thema und auch keine wissenschaftlichen. Nicht einmal unsere Universitäten beschäftigen sich damit. Nedžad Avdić, der den Genozid von Srebrenica nur knapp überlebt hat, muss damit leben, dass die Vergangenheit nicht aufgearbeitet wird. Er wohnt heute wieder in Srebrenica, wo mittlerweile die Hälfte der Bevölkerung bosnakisch und die andere Hälfte serbisch ist. Doch Srebrenica ist, wie die gesamte Republik Srpska, serbisch verwaltet und das macht das Leben nicht einfach. Wenn jemand glaubt, dass der Genozid vorbei ist, wenn aufgehört wird zu schießen, dann irrt er sich. Sie negieren uns, unsere Identität. An dem Tag, an dem ich in die Schule meiner Kinder gehen kann, um dort offen zu berichten, was mir damals passiert ist, dann wird es Fortschritt geben. Aber das geht nicht. Für sie gab es keinen Genozid. Für sie ist nichts passiert. Ähnlich erzählt es auch Almazar Zahilovic. Sie hat als 8-jähriges Mädchen den Genozid von Srebrenica überlebt, aber ihr älteren Bruder verloren. Heute arbeitet sie in der Gedenkstätte Potokari, wo die weißen Grabstände für die 8372 Opfer stehen. Zitat: Man kann hier mit den Serben zusammenleben, sobald man nicht mit ihnen darüber spricht. Und wenn man doch von dem Schicksal erzählt, dann benehmen sie sich so, als ob man sie anklagen würde. Von den Serben hört man meistens nur, dass dieser Krieg niemanden etwas Gutes gebracht hat. Als Überlebende des Genozids kann man mit so einem Satz nicht zufrieden sein. Diese Phänomene gibt es in rechtsfaschistischen, rechtsextremen, nationalen Ideologien in Deutschland ja auch. Die Holocaustleugnung, ja. Alles ja nur ein Fliegenschiss und so. Aber im Kern ist es eben so, dass in Deutschland diese Verbrechen weitergegeben werden im Unterricht, dass erzählt wird, was passiert ist, dass darüber gesprochen wird, dass das anerkannt ist. Und das ist auch etwas sehr, sehr Besonderes für Deutschland tatsächlich. Wenn man dann sowas sieht, wenn man sowas hört, ne, dass es den Genozid in Srebrenica, dass der gar nicht thematisiert wird, dass der nicht untersucht wird und dass man da nicht lieber drüber sprechen will, dann kann man schon anerkennen, dass das zum Glück in Deutschland solche Auswüchse nicht angenommen hat. Nicht, dass es da nicht auch Probleme geben würde, nicht, dass es da nicht auch immer noch Verharmlosung und Relativierung geben würde, aber es ist schon weird. Es ist schon weird einfach. Das ist einfach fucking what. Ich wollte den Artikel unbedingt mit euch teilen, weil man da auch vielleicht in Deutschland nicht so viel von weiß. Kommt aus der Tagesschau. So, und der letzte Artikel, den ich für euch habe, der ist wirklich wild. Aus der Süddeutschen Zeitung. Gibt es auch bei der Tagesschau. Ich glaube, ich habe auch was bei der Zeit gesehen, aber ich habe jetzt einfach mal die Süddeutsche Zeitung gewählt. Was geschah mit Polizist 24111? Bei pro-palästinensischen Protesten in Berlin soll ein Polizist von den Demonstranten schwer verletzt worden sein. Sie hätten ihn in die Menge hineingezogen und auf ihm herumgetrampelt, hieß es. Der Fall wurde sogar zum Thema im Bundestag. Eine Videoanalyse der Rechercheagentur Forensis, die Süddeutsche und NDR einsehen konnten, legt allerdings ein anderes Bild nahe. Oh oh. Videokameras. Die Bodycams waren an. Seit dem 7. Oktober 2023 vergeht kaum eine Woche, in der pro-palästinensische Community in Berlin nicht auf die Straße geht. Eine dieser Kundgebungen sticht dennoch hervor. Am Nakba-Tag, dem Gedenktag der Vertreibung der Palästinenser am 15. Mai diesen Jahres, kommen am Südstern in Berlin-Kreuzberg nach Angaben der Polizei rund 1100 pro-palästinensische Sympathisanten zusammen. Die Protestierenden werden von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet. Das Schicksal eines Beamten mit der Rückennummer 24111 macht danach bundesweit Schlagzeilen. Denn am frühen Abend muss der 36-jährige Polizist mit einer Fraktur der rechten Hand und einer Wirbelsäulenprellung ins Krankenhaus gebracht werden. Florian Naht, Sprecher der Berliner Polizei, ist an dem Donnerstagabend selbst vor Ort. In einem Interview mit der Welt ordnet er kurz darauf das Geschehen ein. Zitat: Wir haben einen schwer verletzten Polizisten, der in der Masse hineingerissen worden ist. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes niedergetrampelt worden. Merkt euch die Worte. Die offizielle Polizeimeldung zu dem Vorfall am Nakba-Tag liest sich dann so: Mehrere Gewalttäter in der Menge des Versammlungsgeschehens griffen gezielt einen Polizeibeamten an, brachten ihn zu Boden und traten massiv auf ihn ein. Von einem derart zugerichteten Polizisten hätte man bei den zahlreichen pro-palästinensischen Protesten noch nichts gehört. Die Interpretation der Polizei bestimmt auch die Darstellung vieler Medien. Judenhasser treten Polizist in Klinik, titelt die BZ. Eine Szene entlarvt sich selbst, schreibt der Tagesspiegel, und schildert, wie ein Mob den Beamten in die Menge riss. Unter dem Eindruck dieser Meldung reagierte auch die Politik. Neuköllns Bürgermeister Martin Hickel von der SPD spricht von einem, Zitat, Mordversuch. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner schreibt auf Social Media, der, Zitat, Angriff sei nichts anderes als ein feiger, brutaler Gewalttat. Kurz darauf übernimmt die Berliner Generalstaatsanwaltschaft die Übermittlung. Es handelt sich um einen, Zitat, Angriff auf die Organe des Rechtsstaats, erklärt ein Sprecher. Der Vorfall in Berlin erreicht am nächsten Tag auch den Bundestag. Solche Vorkommnisse seien, Zitat, leider kein Einzelfall, sondern passieren immer wieder, sagt Deutschlands neuer Innenminister Alexander Dobrindt. Zitat, die Polizei braucht keine Skepsis, sondern Rückendeckung durch die Politik. Doch die Skepsis scheint angebracht. Ein Video, das die Rechercheagentur Forensis analysiert hat, zeigt jedenfalls ein komplett anderes Bild als das von der Polizei dargestellt. Süddeutsche Zeitung und NDR konnten es einsehen und prüfen. Forensis, denen das Video zugespielt wurde, ist ein gemeinnütziger Verein. Seine 4 festangestellten Mitarbeiter haben ihren Sitz in Berlin. Sie beschreiben sich selbst als ein interdisziplinäres Team von Rechercheuren, die mit Hilfe von Videos, Tönen, 3D-Projekten oder Karten versuchen, Geschehnisse zu rekonstruieren. Wir stellen Beweise, um sie nationalen und internationalen Gerichten, Menschenrechtsforen, parlamentarische Unterstützung, Wahrheitskommissionen und Volkstribunalen vorzulegen, heißt es in der Selbstdarstellung von Forensis. Forensis ist Teil des Netzwerkes von Forensic Architecture. Die Organisation versucht seit 2010, Fälle von Staatsgewalt und Menschenrechtsverletzungen aufzuklären. Für ihre Arbeit wurde FA, Forensic Architecture, im vergangenen Jahr mit der alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Im Fokus von FA liegt unter anderem auf Vorfällen von Gewalt gegen Palästinenser. Wir sind nicht neutral, sagt ihr Gründer, der Architektur Professor Eyal Weizmann, selbst Israeli, kürzlich im Interview mit der Zeit. Weizmann meint damit, dass es sich in ihren gesamten Arbeit, Zitat, immer mit gefährdeten Gemeinschaften oder Befreiungskämpfen verbündet. Die Szene beginnt am 15. Mai. In diesem Artikel gibt es jetzt Ausschnitte aus diesem Video. Ich kann euch nicht das die ganze Zeit zeigen. Ich verlinke dann am Ende den Artikel, damit ihr selber durchgucken könnt. Aber das sieht dann immer so aus. Das heißt, das sind Bewegtbilder aus den Aufnahmen, die da vor Ort getätigt wurden. Das heißt, ich lese das jetzt so vor, dass ihr verstehen könnt, okay, was ist da wohl passiert, und werde die unter Umständen die beschriebenen Szenen dann nochmal noch mit einblenden. Das macht es jetzt einfach anstelle das immer wieder zu zeigen, okay? Also, die Szene beginnt am 15. Mai. Die Aufnahme der 360-Kamera zeigt, zahlreiche Demonstranten haben sich vor der Kirche am Südstern in Kreuzberg versammelt. Zu sehen ist, die Polizisten betreten proaktiv die Menschenmenge. Keiner wurde hereingezogen oder irgendwie entführt. Proaktiv. Sieht man auf dem Video. Wird auch analysiert Und dort ist dann eben der Polizist auch zu erkennen. Aber hier in dem Artikel heißt es weiter, dass die Polizisten von sich aus in die Menge gehen, ist auch auf anderen Videos, die von dem Protest im Netz kursieren, zu sehen. Offenbar wollen sie einen Demonstranten festnehmen, der sich mit einem roten Schal vermummt hat. Sobald die Polizisten die Menge betreten, kommt es zu Zusammenstößen mit Protestierenden. Die Szenen sind grob, die Stimmung ist aufgeheizt. Zu sehen ist, dass mehrere Protestierende die Polizisten absichtlich angehen. Ein Demonstrant schubst sie. Als die Beamten vorbeigehen, geht er hinterher. Eine Frau schreit einem Polizisten ins Gesicht, Zitat, ganz Berlin hasst die Polizei. Die Polizei macht sich mit Körpereinsatz Platz, nutzt dafür etwa die Unterarme. Ein Polizist schlägt einer Demonstrantin, die ihm im Weg steht, aus nächster Nähe mit der Faust ins Gesicht. Es ist dieselbe Frau, die der Polizist mit der Nummer 24111 später hart angehen wird. Ein Problem. Obwohl die Situation sowieso schon äußerst gedrängt ist, kommen von hinten weitere Protestierende nach. Ob sie sich den Polizisten freiwillig in den Weg stellen oder ob sie von hinten geschoben werden. Also die Polizei dringt da ein und dann schließt sich die Lücke von hinten. Und hier schreiben sie, ob das freiwillig passiert oder ob sie von hinten geschoben werden, lässt sich nicht feststellen. Um das Material zu verifizieren, hat die Süddeutsche mehrere andere Videos von dem Vorfall geprüft und miteinander und dem Video von Forensis verglichen. Der Vorfall, bei dem der Polizist 24111 verletzt wird, ereignet sich auf der Fontanpromenade nahe den Südstern in Berlin-Kreuzberg, vermutlich in Höhe der Hausnummer 2. Szenen aus dem Forensis-Video sind auch auf weitere Aufnahmen zu sehen, nur aus einer anderen Perspektive. Mehrere der Personen aus dem Video tauchen ebenfalls in weiteren Aufnahmen auf. Zu erkennen ist dort auch der Mann mit der 360-Grad-Kamera, der sein Material mit Forensis geteilt hat. Die Süddeutsche Zeitung hat mit dem Mann gesprochen. Mohanad Darabeh kommt ursprünglich aus den palästinensischen Gebieten. Er arbeitet als freier Journalist und dokumentiert seit 2020, was auf Demonstrationen aller Art passiert. Von dem Polizeieinsatz selbst habe er in dem Moment nicht viel gesehen, sagt Darabeh. Er sei inzwischen zwischen Protestierenden eingequetscht gewesen, habe aber die Stange mit seiner Kamera hochhalten können. Der Polizist, der später verletzt sein wird, ist auf Darabehs Video hier bereits zu sehen. B.E. 24111. Gemeinsam mit seinen Kollegen bahnt er sich seinen Weg durch die Menge. Dann geht er zu Boden, um den Demonstranten mit dem roten Schal festzunehmen. Auf dem Video zu sehen ist, er bückt sich dabei freiwillig. Er wird nicht von Anwesenden nach unten gerissen. Als die Beamten dann versuchen, den Demonstranten festzunehmen, halten die Umstehenden Abstand. Die Szene entwickelt sich dann so. Ihr seht, hier wird versucht, jemand festzunehmen und hier ist dann dieser Abstand. Es wird auch immer gezeichnet. Sehr, sehr cool dargestellt tatsächlich. Währenddessen kommen von hinten wieder Polizisten nach und die Lage spitzt sich zu. Der Polizist 24111 ist am Boden mit den Demonstranten zugange. In diesem Moment schubst ein weiterer Polizist einen anderen Demonstranten auf den Polizisten. Von dem Polizisten 24111 gibt es jetzt mehrere Aufnahmen von diesem Tag. Auf Videos, die die Süddeutsche Zeitung verifizieren konnte, ist zu sehen, wie er, dieses Mal ohne Helm, mit Schlägen ins Gesicht gegen mehrere Demonstranten vorgeht. Die Szene spielt sich am selben Ort ab. Höchstwahrscheinlich, bevor es zu der Auseinandersetzung kam, bei der er verletzt wurde. Die Rückennummer weist ihn als Teil einer Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei aus, die üblicherweise bei Demonstrationen eingesetzt wird. Die Rückennummer kann je nach Einsatz jedoch wieder neu vergeben werden. Das heißt, bei einem anderen Einsatz trägt er nicht zwangsweise dieselbe Nummer. Der Beamte mit der Rückennummer 24111 ist mir den ganzen Tag über aufgefallen, sagt Clemens Arzt. Ich empfand ihn als ziemlich aggressiv, er ist immer wieder in die Menge rein und hat zugeschlagen. Clemens Arzt war Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Dort hat er über Jahre angehende Polizisten in Polizei- und Ordnungsrecht ausgebildet. Der 67-Jährige geht heute noch regelmäßig auf Protestveranstaltungen. Er will sich ein Bild von der Arbeit der Polizisten vor Ort machen. Er ist zunehmend irritiert über die Härte, mit der die Polizei in Berlin vorgeht. Ich kenne kein anderes Bundesland, wo so rabiat gegen Versammlungen vorgegangen wird, wenn sich Leute mit Gaza solidarisieren. Am Nakba-Tag war Arzt von 15 Uhr bis 19 Uhr am Südstern in Berlin-Kreuzberg. Die Kundgebung hat friedlich begonnen, erinnert er sich. Ich frage mich, ob dies nicht auch so geblieben wäre, wenn der Aufzug nicht verboten worden wäre und so stundenlang innerhalb einer Polizeiabsperrung demonstriert worden wäre. Eine Sicht, die die Polizei bestätigt. Dann, nach zwei Eilentscheidungen des Gerichts, erfahren die Anwesenden erst zu Beginn des Aufmarschs, Die Protestierenden, inzwischen sind es fast an die 1000, müssen am Südstern verbleiben. Damit ist die Stimmung auch schnell gekippt, sagt Polizeisprecher Florian Naht am Telefon. Da fing alles an, auf Anti zu schalten. Die Kundgebung wird auf zwei Seiten mit Gattern beschwenkt. Zwei Wasserwerfer werden aufgefahren und rund 600 Polizisten bewachen die Veranstaltung. Zurück zur Szene. Also, es wurde ein Demonstrant von einem anderen Polizisten auf den Polizisten BE 24111 geschubst. Ein Demonstrant mit der schwarzen Kapuze, der halb auf einem Auto lehnt, schubst nun die Polizisten. Das ist auf einem anderen Video, das im Netz kursiert, besser zu erkennen. Er trägt einen schwarzen Rucksack und lehnt sich über die hintere Ecke des weißen Autos. Zuerst schubst er einen anderen Polizisten, diesem verpasst er auch einen Tritt. Dem Polizisten wird in diesem Moment eine schwarze Jacke auf den Kopf geworfen. Nachdem er sie heruntergezogen hat, verschafft er sich mit Faustschlägen Platz. Währenddessen schubst der schwarz gekleidete Demonstrant auch den Polizisten mit der Nummer 24111. Wie fest er ihn dabei tatsächlich berührt hat, lässt sich nur ganz schwer sagen. Und dann sieht man das Video dazu. Oh, die ganz ehrlich, die Videos dazu sehen einfach aus wie eine Massenschlägerei. Also es sieht legit aus, als wären Polizeibeamte also das ist crazy. Ist fucking crazy. Das ist wirklich verrückt. Das ist einfach eine Schlägerei. Der Polizist 24111 schlägt daraufhin den Demonstranten. Dann schlägt der Polizist einen anderen Demonstranten. Schließlich sieht es so aus, als würde er eine Demonstrantin so fest treten, dass sie nach hinten fällt. Ein zweites Video zeigt aus anderer Perspektive, wie die Frau zu Boden fällt. Drei Mitdemonstranten helfen ihr auf. Zu erkennen ist sie unter anderem an denselben schwarz-weiß gemusterten Pullover und einem gezackten schwarzen Haarreif. Danach schlägt der Polizist mit der Nummer 24111 mit der rechten Faust kurz darauf auf einen weiteren Demonstranten ein. Dann zieht er sich zwischen die anderen Polizisten zurück. Kurz darauf prallt er gegen das weiße Auto und stützt sich mit den Händen ab. Er hält sich nun die Hand. Die Hand, mit der er vier Demonstranten geschlagen hat. Genau diese. An diesem Punkt wird deutlich, dass er sich verletzt haben muss. Wie und wann genau es dazu kam, lässt sich nicht eindeutig feststellen. Die Gruppe Polizisten verlässt nun die Menschenmenge. Die Süddeutsche Zeitung hat die Szene auch gemeinsam mit Clemens Arzt nachgeschaut. Der Versuch, den Demonstranten aus der Menge zu holen, ist schiefgelaufen, sagt der Polizeirechtsexperte. Die Polizisten haben offenbar die Kontrolle verloren. Kurz nachdem der Beamte 24111 kaum eine Minute nach dem möglichen Kontrollverlust verletzt von Kollegen hinter die Gatter geleitet wird, sieht ihn Polizeisprecher Florian Natt auf einer tragbaren Liege. Zitat, er war nicht ansprechbar, er ist ständig weggeklappt, erzählt Natt am Telefon. Die Schutzkleidung des Beamten habe in Fetzen um ihn herum gelegen, da die Sanitäter sie vorsichtshalber aufgeschnitten hat. Was aber genau in den Minuten zuvor passiert ist, das habe er auch nicht selbst gesehen. Die Aussage des Beamten ist recht eindeutig, meint Naht. Er hat ausgesagt, er sei zu Boden getreten worden. Wurde er nicht. Der Beamte wurde nicht zu Boden getreten. Das, was am Boden von ihm passiert ist, ist, dass ein anderer Polizeibeamte einen Protestanten auf ihn draufgeschubst hat. Das ist passiert. Das ist auch zu sehen. Das ist nachweislich klar. Und ich will dem Polizeibeamten gar keine Lüge unterstellen. In dem Moment kann der das gar nicht wissen. Wie zur Hölle soll er wissen, dass er niedergetreten wurde? Das kann er nicht sehen. Das kann er null sehen. Warum denen dann aber auch blind geglaubt wird, ist wirklich fragwürdig. Die Bilanz des Einsatzes am Nakba-Tag sind 54 vorläufig festgenommene Demonstranten. Zwei weitere wurden dem Bereitschaftsgericht überstellt. Die Polizei stellte 42 Strafanzeigen, darunter einen wegen gewährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, Protestierende sowie Beamte. In ihrem Bericht schreibt die Polizei von 11 verletzten Beamten. 10 von ihnen konnten im Dienst bleiben. Polizist 24111 musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Auskunft der Polizei ist er bis heute nicht dienstfähig. Klar ist, die Beamten werden ihn in diesen Minuten sehr grob angegangen. Deutlich wird aber auch, zu Boden gerissen und halb tot getrampelt wird der Polizist 24111 nicht. Eine Woche nach dem Nakba-Tag bat die Polizei die Bevölkerung darum, ihre Videoaufnahmen von dem Einsatz rund um die Versetzung des Beamten 24111 zukommen zu lassen. Fast 100 solcher Hinweise seien seitdem eingetroffen, sagt die Polizei. Darunter auch Videoaufnahmen, die zeigen, wie der Beamte zu Boden gerissen werde, sagt Sprecher Naht. Die Polizei halte an ihrer Version der Geschehnisse fest. Der Fall liegt nun bei der Generalstaatsanwaltschaft, die sich auf Anfrage von Süddeutsche Zeitung und Norddeutscher Rundfunk aus ermittlungstaktischen Gründen nicht dazu äußern will. Bis zum Abschluss dieser Ermittlungen wird es mindestens zwei Versionen der Geschichte von Polizist 24111 geben. Ich verteile jetzt mal den Link an euch und ihr könnt euch selber ein Bild machen, wenn ihr das wünscht. Alternativ gibt es dasselbe Videomaterial auch auf der Tagesschau. Auch damit wird mit diesen Belegen gearbeitet. Es kann hierbei nicht zwei Versionen geben, weil die bestehenden Videos und die Einschätzungen dazu wirklich unglaublich detailliert sind. Also, wenn es jetzt hier darum gehen würde, oh mein Gott, das ist nicht zu sehen, man muss abschätzen und man muss, aber das ist es nicht. Es ist nahezu alles zu sehen. Das ist also nicht so gut. Tatsächlich eher sehr, sehr schlecht. Und wie es immer mit solchen Situationen gibt, es wird von den betreffenden Personen, die danach wirklich groß die Fresse aufgemacht haben, keine Korrektur geben. Die Menschen, die von versuchtem Mord gesprochen haben und so weiter und so fort, das wird nicht korrigiert werden. Besonders nicht, wenn die Polizei einfach weiter an dem Szenario festhält. Obwohl es allem Anschein nach durch unabhängigen Journalismus debunked wurde. Katastrophe. Es ist wirklich schlecht. Ich wollte den Artikel unbedingt mit euch teilen, weil das natürlich extrem wichtig ist, sowas aufzugreifen. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob wir damals überhaupt davon berichtet hatten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das getan haben. Aber es kann auch gut sein. Deswegen ist es jetzt wichtig, da nochmal diesen Artikel zu teilen. Gut. Das, Ladies and Gentlemen, das waren alle Nachrichten, die ich heute für euch habe. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.